Vielen Dank. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir fangen gleich mit der ersten Folie an. Ich habe letzte Woche mit Genuss eine E-Mail von Andy gelesen, in der er ankündigte, dass ich heute mit meinem frischen Stil predigen würde. Und nachdem ich begriffen hatte, dass er damit nicht meinte, dass meine letzten Predigten hier schon verwelkt sind, will ich versuchen, dieser Ankündigung auch gerecht zu werden. Das allerdings, womit ich euch heute eine frohmachende Botschaft bringen will, ist allerdings für einige Leute rein äußerlich betrachtet schon etwas älter, hat das Haltbarkeitsdatum schon überschritten und ist nicht mehr ganz taufrisch. Der Predigttitel verrät es ja schon fast und der geneigte Googler hat es schon längst rausbekommen. Es geht um das schöne alte Lied »Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür«. 1975 wurde es geschrieben. Und seit 30 Jahren ist das Lied nun ein Hit. Fast jeder kennt es, auch wenn man vielleicht nicht weiß, von wem es ist, aber man kennt zumindest den Refrain. Den gibt es jetzt sogar als Klingelton auf Handy. Da habe ich mitgebracht. Wenn euch also in der U-Bahn mal einer neben euch sitzt und plötzlich klingelt sein Handy, dann wisst ihr gleich, worum es geht. Offensichtlich hat Marianne Rosenberg da in einfachen Worten etwas Grundlegendes angesprochen. Heute sagt die Sängerin zu ihren früheren Liedern: Ich wusste, dass die Kompositionen eine enorme Kraft haben. Und ich habe festgestellt, dass all diese Texte im Kern auf eine Wahrheit treffen, mögen sie auch eine triviale Seite gehabt haben. Aber die Songs haben nie gelogen. Deswegen konnten sie auch 30 Jahre unbeschadet überleben. Und das ist ja doch auch schon mal etwas, auf einen Schlager zu treffen, der nicht lügt. Mit Marianne Rosenberg verbindet mich ganz persönlich, dass wir beide am selben Tag Geburtstag haben, nämlich dem 10. März. Wir sind beide an einem Donnerstag geboren, sie 1955 und ich 1960. Außerdem erreichte Marianne Rosenberg mit diesem Hit das ganze Jahr 1975 über so hohe Chartplatzierung, dass sie Anfang 1976 damit zur erfolgreichsten deutschen Schlagersängerin avancierte. Im gleichen Jahr bin ich das erste Mal Jesus begegnet und avancierte mit diesem Hirt zum erfolgreichsten deutschen Mickey, der ich jemals sein werde. Und dieses Erlebnis, Gott persönlich zu begegnen, von einem allmächtigen Wesen berührt zu werden, das kann ich am besten auch mit Worten von Marianne Rosenberg beschreiben. Nie vergesse ich unseren ersten Tag, denn ich fühlte gleich, dass er mich mag. Ja, das stimmt, so war's. Ich war so begeistert von Jesus, dass ich mich ihm mit Haut und Haaren anvertraut habe. Sein Name steht seitdem an meiner Herzenstür und ich weiß es genau, er gehört zu mir. Und ich fand das total krass, als ich gemerkt habe, dass dieser Schlager meine geistliche Erfahrung beschreibt. Worum geht es also in diesem Song? Schauen wir mal in den Text. Der Refrain ist immer wieder derselbe. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür, und ich weiß, er bleibt hier. Das ist das durchgehende Thema, die Möglichkeit, eine Beziehung zu einer Person zu haben, die einen nicht verlassen oder betrügen wird. Eine Person, die immer bei dir ist, die immer mit dir ist, jeden Augenblick deines Lebens. Und dann kommen die drei Strophen und die hören wir uns jetzt mal 2 Minuten und 59 Sekunden lang an. Auch wenn es etwas ruckelt von der CD, ist nur MP3.
Er gehört zu mir, wie mein Name
Das war doch mal was. Marianne Rosenberg, 1976, als ich im zarten Alter von 16 Jahren den Herrn kennengelernt habe. Er gehört zu mir, für immer zu mir. Es geht in diesen drei Strophen also ganz klar um Beziehung. Es geht um Bindungsfähigkeit, es geht um Treue und Verlässlichkeit. Und damit hat Marianne Rosenberg tatsächlich eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen angesprochen. Und in allen Strophen stellt sie die immer wiederkehrende bange Frage, die auch in jedem anderen Menschen brennt, ob das denn wirklich alles wahr sein kann. Gibt es die wahre Liebe? Gibt es in dieser Welt wahre Freundschaft? Gibt es Beziehungen, die nicht von Krankheit, Tod, Streit und Verrat zerstört werden können? Gibt es eine Beziehung, die mich ein Leben lang trägt? Er gehört zu mir ist bei aller Trivialität tatsächlich ein Lied, das einen tiefen Seelenwunsch widerspiegelt. Es geht um die Sehnsucht nach Geborgenheit in der Gemeinschaft. Und je weniger das im richtigen Leben erlebbar ist, desto hartnäckiger bleibt dieser Song ein Hit. Wer sich ein wenig in der Psychotherapie auskennt, der weiß, dass gerade die Bindungstheorie eine sehr wichtige Forschungsrichtung innerhalb der Psychotherapie ist, weil sie sich eben diesen Fragen nach dem Bindungsverhalten von Menschen stellt. Kein Mensch betritt diese Welt ohne die bange Frage, ob und wie weit er in der Liebe eines anderen Menschen geborgen sein kann. Und solange sich diese Frage nicht beruhigt, wird er es nicht wagen, in die Welt zu treten. So hat der Theologe und Psychotherapeut Eugen Drewermann das mal formuliert und ich glaube, damit hat er den Kern der Sache getroffen. Ich fühlte mich jedenfalls ganz persönlich tief in meinem Wesen und in meiner Sehnsucht getroffen, als ich diese treffende Beschreibung von Drewermann gelesen habe. Allein schon, wenn ich hier vorne an der Kanzel stehe und euch etwas erzähle, worüber ich in den letzten Tagen nachgedacht habe und was ich bis letzte Nacht in meinem Herzen geformt habe, dann traue ich mich das doch nur, weil ich das Gefühl habe, zumindest ein wenig in eurer Liebe geborgen zu sein. Deswegen habe ich am Anfang ja auch ein paar Witzchen gemacht, um eine Verbundenheit zwischen euch und mir herzustellen. Und nachdem keiner gebuht hat und keiner demonstrativ den Raum verlassen hat, wage ich es immer mehr und immer sicherer mit meiner Predigt in eure Welt zu treten. Aber auch ihr werdet mir nicht gleich restloses Vertrauen schenken, sondern mindestens mal bis zum Amen abwarten, ob ich nicht doch noch mit irgendwelchen wilden Formulierungen euch ein Kuckucksei ins Herz werfe. Bindung und Beziehung sind neben den körperlichen Grundbedürfnissen ein ganz eigenständiges menschliches Grundbedürfnis, ohne das ein Mensch auf Dauer nicht überleben kann. Dieses Grundbedürfnis ist allerdings bei den Menschen, positiv formuliert, sehr stark gestört. Das brauche ich wohl niemand näher zu erläutern. Da könnten wahrscheinlich viele von uns lange, tränenreiche Geschichten erzählen. Aber warum ist das so? Als Christen glauben wir, dass das Grundbedürfnis nach Beziehung durch die Gottlosigkeit so stark gestört ist. Und das will ich etwas näher erklären. Als Gott den Menschen geschaffen hat, schuf er ihn als ein Beziehungswesen, darauf angelegt, in dauerhaften, verbindlichen und verlässlichen Beziehungen zu leben. Das deutet auch ein Vers aus dem Predigerbuch im Alten Testament an, der den meisten wahrscheinlich von Hochzeiten bekannt ist. Prediger 4, 9 bis 12. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Gott hat den Menschen also so geschaffen, dass wir alleine gar nicht überleben können, dass wir aufeinander angewiesen sind. Das hängt wiederum damit zusammen, dass der Gott, an den wir glauben, ein dreieiniger Gott ist, also ein Wesen, in dem drei Personen vereinigt sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass dieser dreieinige Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. In Gott selbst fließt ein Liebeskreislauf vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Heiligen Geist und vom Heiligen Geist wieder zum Vater. Und eben in dieser Weise hat Gott auch die Menschheit geschaffen, mit der Absicht, dass da ein Liebeskreislauf zwischen allen Menschen und zwischen den Menschen und Gott stattfinden sollte. Paulus benutzt im Korintherbrief das Bild eines menschlichen Körpers, um uns als Menschen, als Gruppen, als Gesellschaften zu verdeutlichen, dass jeder einzelne Mensch als Bestandteil dieses einen Körpers mit anderen Körperteilen zusammengehört. Dass wir aufeinander angewiesen sind und dass wir zusammengehören. Paulus behauptet in diesem Korintherbrief weiter, dass Jesus das Haupt dieses Körpers ist und wir seine Glieder. In einem Körper ist es aber nun so, wenn ein Glied nicht durchblutet wird, dann stirbt es ab. Und das ist die große und berechtigte Angst der Menschen, dass man in diesem ganzen Beziehungskreislauf eben zu kurz kommt. Wenn man sich einem anderen Menschen in einer Beziehung hingibt, dann passiert es ja leider oft genug, dass nichts zurückkommt. Und dann blutet man selbst aus und wird nicht mehr von dem anderen durchblutet und dann stirbt man ab. Und dann lernt man mit der Zeit aus bitterer Erfahrung, dass man, bevor das geschieht, also wenn man aus der Beziehung nicht mehr das Optimale herausholen kann, dass man sie dann lieber kaputt gehen lässt, als dass man selber kaputt geht. Nun ist es aber so, man kann aus einer Beziehung auf Dauer nicht immer nur etwas für sich herausholen. Darum hatte Gott sich selber in den Beziehungskreislauf mit eingeplant, um beide Seiten immer wieder neu auszufüllen, damit man sich gegenseitig immer wieder geben kann, ohne dabei zu kurz zu kommen und auszubluten. Das ist es, was Paulus meinte, wenn er sagte, dass Jesus das Haupt des Leibes ist, sozusagen die Steuerungszentrale des Liebeskreislaufs. Ohne die Bindung an Gott, die ewige Liebes- und Lebensquelle, wird dieser Kreislauf empfindlich gestört. Und so ist unsere heutige brüchige Beziehungssituation entstanden, nachdem die Menschen sich von Gott losgesagt haben, wie es in der Geschichte von Adam und Eva aufgezeichnet ist. In diesem Zusammenhang ist es interessant, sich einmal vor Augen zu halten, dass Religion sich eben von dem lateinischen religiare ableitet und sich anbinden oder sich zurückbinden heißt. In der Religion geht es also darum, dass etwas, das durch unglückliche Umstände von einer Versorgungsquelle losgerissen wurde, wieder mit dieser Quelle verbunden wird. Wenn es um Religion geht, dann musst du spüren, wie du wieder an den Kreislauf des Lebens angeschlossen wirst. Als Jesus auf die Erde kam, da kam er nicht, um sie mit dem erhobenen Zeigefinger zu richten, sondern um sie zu retten. Da die Menschen das aus bitterer Erfahrung gar nicht glauben konnten, hat er wahrscheinlich so oft Friede sei mit euch gesagt und fürchtet euch nicht. Damit hat Jesus die Verbundenheit zwischen den Menschen und sich hergestellt. Als Jesus also auf die Erde kam, da war dieses Grundbedürfnis nach Beziehung und das Wiederherstellen der Verbindung mit dem Vater im Himmel auch das Erste, worum er sich kümmerte. Nachdem Jesus wundersam geboren war, von seinem Cousin getauft worden war, dem Teufel in der Wüste mächtig eins auf die Mütze gegeben hatte, da wollte er den Leuten erst einmal erklären, was er denn nun eigentlich auf der Welt wollte. Darum hielt er vor allen Predigten und vor allen Wundern, gerade so wie ein Politiker, eine programmatische Antrittsrede in der Synagoge von Nazareth, in der er sich auf Jesaja 61 bezog, einem allgemein bekannten apokalyptischen Kapitel, das über das Ende der Welt spricht. Der Unterschied zu programmatischen Reden heutiger Politiker ist, dass Jesus das, was er gesagt hat, in seiner nun fast 2000-jährigen Amtszeit auch immer umgesetzt hat. Und das Erste, was er ankündigte, war, dass er die Armen durch frohe Botschaft erfreuen wolle. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Was das nun mit Beziehungen zu tun hat, kann man nur erkennen, wenn man einmal kurz die hebräischen Worte anschaut. Ich habe hier darüber schon einmal in einer Predigt vor 2 Jahren gesprochen und will heute auch nur den ersten Punkt wiederholen. Die Anavim, die Armen, mit denen Jesaja 61 beginnt, beziehungsweise die Elenden, wie man das Wort Anavim eigentlich übersetzen muss, sind arm in jeder Hinsicht. Sind Israeliten, die zu wenig Landbesitz oder gar keinen Landbesitz mehr haben und damit auch keinen vollen Anteil mehr an der Volksgemeinschaft haben. Diese Armen, diese Elenden sind wie obdachlose Asylbewerber im eigenen Land. Die Entwurzelung, die Heimatlosigkeit oder dieses Nicht-Dazugehörigkeitsgefühl ist aber auch eine Grundbefindlichkeit des modernen Menschen. Wenn Jesus jetzt also sagt, dass er uns Menschen in dieser Situation eine gute Botschaft bringen will, dann dürfen wir mal gespannt sein, was er da für uns als frohe Botschaft anzubieten hat und ob das nun auch wirklich als frohe Botschaft bei uns im Herzen ankommt. Für den Israeliten damals war es vor allem wichtig, wieder zur Volksgemeinschaft gehören zu können. Darum steht seine gute Botschaft kurz vor Jesaja 61, nämlich in Jesaja 52,7, da heißt es, dein Gott herrscht als König. Mit dieser guten Botschaft wussten sie, dass sie unabhängig von ihren Umständen wieder aufgenommen waren. Sie gehörten wieder dazu. Das können wir heute vielleicht nicht mehr so verstehen mit dem König. Für uns heute sind wahrscheinlich andere Bibelstellen eher als frohe Botschaft verständlich, wie zum Beispiel Johannes 15,15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Oder Johannes 6,37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder Römer 3,3, was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. All das sind Botschaften, die uns gegen unsere sonstigen Erfahrungen im Alltag signalisieren, dass Gott eine Beziehung mit uns leben will. Eine Beziehung, die wir nicht zerstören können. Und darauf können wir uns verlassen. Um uns das zu beweisen, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben und hat die Rechnung, die zwischen Gott und uns noch offen stand wegen dem Verrat im Paradies, hat diese Rechnung beglichen. Das ist der Kern jeder frohen Botschaft, die man sich nur ausdenken kann. Bevor Jesus mein Leben in die Hände bekam, war mein Kernproblem das Dazugehören wollen. Und ich schaffte es mal mehr, mal weniger. Aber als Jesus in mein Leben trat, da gehörte ich plötzlich einfach so dazu, durch seine Gnade, und hatte eine Heimat gefunden, ohne sie täglich neu erkämpfen zu müssen. Das hat den berühmten französischen Jesuiten Teilhard de Chardin zu dem Ausspruch veranlasst, Gott ist die Heimat der Menschen. Gott ist die Heimat der Menschen. Und dass diese Heimat nicht mehr zerbricht, das hat Gott uns Menschen versprochen, als er nach seinem Tod am Kreuz auferstanden ist. Die letzte Verheißung Jesu nach dem Matthäusevangelium lautet, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und nicht nur da, sondern an vielen anderen Stellen verspricht uns Gott, bei uns zu bleiben, was auch immer passiert. Zum Beispiel fragt Gott in Jesaja 49,15, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und wir müssten ihm antworten, ja, Herr, das passiert immer wieder. Und es macht uns jedes Mal so tief betroffen, weil wir spüren, dass hier eine absolute Grenze überschritten worden ist. Und Gott weiß das auch. Und so sagt er in Jesaja weiter, und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Ich vergesse dich niemals. Jesus ist immer bei uns. Gott sagt nicht, dass er uns angesehen und mächtig macht, wenn wir uns ihm anschließen. Er sagt nicht, dass er uns überragende Klugheit und überlegene Erkenntnisse schenkt. Dass er uns Engelheere und Wunder am laufenden Band schickt. Dass wir fehlerlose Vorbilder oder unwiderlegbare Redner werden. Er sagt nur, ich bin bei euch. Und das genügt.